Willkommen zu Bellos und Bellas, dem Podcast rund um das Wohlbefinden unserer Hunde. Mein Name ist Matthias Scholer, ich bin Tierarzt und Wissenschaftsjournalist. Mein Gesprächspartner ist auch in dieser Folge der Tierzahnarzt Gottfried Morgeneck. In der letzten Folge sprachen wir über die Prophylaxe von Zahnproblemen und Göpf hat uns detailliert geschildert, wie wir als Hundehalterinnen die Zahngesundheit schützen können. In diesem Teil möchte ich vom Tierzahnarzt unter anderem erfahren, wie gefährlich es ist, meinem alten Vierbeiner Zähne unter Narkose zu reinigen bzw. zu ziehen. Aber ich frage ihn auch, ob er Hunden auch mal dritte Zähne verpasst, und was er von Zahnspangen bei Junghunden hält. Hast du das Gefühl, wir haben es im Internet, man schaut sehr viel für die eigene Gesundheit etc. Hast du das Gefühl, das Bewusstsein für eine Krankheitsprophylaxe schwappt das auch in die Tiermedizin über? Bei den Hunden, die du jetzt siehst, sind die Zähne in einem grundsätzlich besseren Zustand als vielleicht vor 10, 15 Jahren?
Wir hatten vor 10 Jahren, 20 Jahren, wenn ein 11-12-jähriger Hund zu uns kam, wussten wir schon genau, dass wir da ein Dutzend Zähne ziehen müssen. Heute haben wir Hunde in diesem Alter, die noch alle Zähne haben und alle noch gut ausschauen. Bei mir kommen natürlich nicht die einfachen Fälle, oder? Und die zu mir kommen, erleben dann zum Teil Eingriffe, die halt schon massiv sind und dann lernt man eine Lektion und schaut, dass es nicht mehr so weit kommt. Oder drum ist es ein bisschen schwierig zu beurteilen. Aber ich bin felsenfest überzeugt, dass das immer besser wird. Wobei man natürlich genau unterscheiden muss, was ist Prophylaxe? Wenn ich nur die Zahnkrone abkratze und reinige und nicht schaue, ob drunter eine Tasche ist oder Eiter oder auch Zahnstein bei einem Zahnhals, dann habe ich dem Hund nicht viel geholfen, dann habe ich nur dem optischen Bild geholfen. Man muss es wirklich ganz anschauen.
Gibt es eigentlich in der Tiermedizin auch Dentalhygienikerinnen? Also das ist ja in der Humanmedizin ein eigener Berufsstand. Gibt es so etwas, Leute, die spezialisiert sind nur auf die Zahnreinigung?
Ja, also es ist wie bei uns, muss man das nachher lernen. Und das gibt's für die Helferinnen auch. Wir machen jetzt den 7. Kurs, beginnt übermorgen. 12 junge Frauen werden tiermedizinische Dentalassistentinnen. Das ist eine jährige Ausbildung. Sie arbeiten in ihrer Praxis und kommen viermal zu uns, 2 Tage für Schulung und müssen, das dauert, sie sind betreut und geschult während einem Jahr. Das gibt es. Aber weil man diese Dinge unter Narkose machen muss, weil man kann nicht mit der Dentalsonde eine Tasche untersuchen am wachen Hund, weil wenn der sich bewegt, schlitzt man alles auf, oder? Und dann macht man den Schaden viel größer. Also wenn man es seriös machen will, muss der Hund schlafen. Und deshalb können diese Frauen nicht selber ein Studio aufmachen, weil das müssten sie dann die Narkose gewährleisten und das geht nicht. Aber es gibt junge Frauen, die sind sehr interessiert und das ist schön.
Man kennt es aus dem Alltag. Die Tiere werden älter, damit steigt das Narkoserisiko und viele Tierbesitzende schieben deshalb die professionelle Zahnsteinentfernung vor sich hin oder verdrängen sie gleich ganz. Sollte man auch Vierbeinern mit fortgeschrittenem Alter das Narkoserisiko zumuten und regelmäßig unter Narkose den Zahnstein entfernen lassen? Was empfiehlst du dabei?
Ich bin der Meinung, man sollte das machen. Und man muss sich immer überlegen, um wen geht es? Geht es um meine Angst, dass etwas passieren könnte? Oder geht es um meinen Liebling, der 24 Stunden am Tag Zahnweh hat? Weil die Parodontitis ist nicht angenehm. Da müssen Sie mal mit einem Patienten sprechen aus der Humanmedizin. Das ist nicht lustig, oder? Und da muss man abwägen, was ist mir jetzt wichtiger? Das Wohlbefinden vom Hund? Soll er lieber das Risiko eingehen? Wobei das Risiko ist wirklich sehr klein heutzutage. Bei Angst und bei älteren Hunden und so weiter, dann kann man natürlich unterscheiden zwischen einer Tierzahnarztpraxis oder in einer großen Klinik, wo es eine Zahnabteilung hat. Zum Beispiel das Tierspital Zürich, das hat eine der besten Anästhesien in Europa und haben auch ein Notfall, ein Care Center. Also wenn dann irgendetwas passieren würde, dann muss man nicht mit dem Hund irgendwo hin, sondern dann macht man einen Schrei und zwei Minuten später sind vier Spezialisten da, oder? Und wenn man die Angst hat, dann kann man sich auch für eine solche Institution entscheiden. Und es gibt mittlerweile einige Spitäler, die haben Zahnabteilungen und gute Anästhesien.
Wir unterbrechen ganz kurz für eine Werbepause. Wozu der Tierarzt rät, heißt ja unser Slogan bei vetgate.ch. Ja, wozu rate ich Ihnen denn als Tierarzt rund um die Gesundheit der Zähne bei unseren Tieren? In unserem Shop finden Sie zum Thema Zahngesundheit unter anderem die Reihe Plaktiv. Das Plaktiv-Sortiment umfasst Zahnbürsten, Zahnpasta, einen Maulspray, Trinkwasserzusatz und spezielle Zahnpflegetücher. Der Effekt von Plaktiv basiert auf einer einzigartigen Technologie, dank der Mineralien in der Mundhöhle gebunden werden und so die Bildung von Zahnstein gehemmt wird. Gerne stehe ich Ihnen auch persönlich für ein Beratungsgespräch zur Verfügung. Sie finden meine Kontaktdaten, aber auch alle Informationen zu den Plaktiv-Produkten unter www.vetgate.ch. Bei einem alten Hund, der ein Problem mit einem Zahn hat, stehen wir ja grundsätzlich vor der Entscheidung, Zahn rausnehmen oder den Zahn, salopp gesagt, reparieren. Einfacher, billiger wäre sicher Zahn ziehen. Vielleicht deshalb die Frage, lohnt sich das, und ich meine jetzt nicht finanzieller Art und Weise, einen Zahn zu erhalten, anstatt einfach den zu ziehen und sagen, in einer Woche ist das schön ausgeheilt.
Das ist eine sehr wichtige und sehr häufig diskutierte Frage, weil in der Tierzahnmedizin ist die Extraktion immer eine Option. Das ist wie auch in Indien, da haben die Leute kein Geld, da muss der Zahn, der schmerzt raus. Aber wir müssen uns überlegen, was hat das für eine Bedeutung für den Hund? Die Kiefergelenke sind sehr locker, also der Kiefer schwappt hin und her, wenn man eine alte Person ohne Zähne sieht, wie sie einen Apfel abbeißen will, dann rutscht sie ab. Das ist auch beim Hund so. Beim Hund funktioniert das Gebiss so, dass die Eckzähne vorne und einige der Backenzähne hinten sich gegenseitig stabilisieren, dass die Kiefer schön ineinander greifen. Darum muss man immer überlegen, was richte ich an, wenn ich den Zahn ziehe? Oder was verliert der Hund? Und dann ist noch ein weiterer Punkt, wenn man die Schneidezähne zieht, geht es. Wenn man die Eckzähne zieht, rutschen dann manchmal die Zungen raus. Das sieht manchmal herzig aus, manchmal läppisch. Es gibt aber auch Patienten, die haben dann immer das Problem einer ausgetrockneten Zunge. Das sind also die medizinischen Argumente. Darum überlege ich mir immer, was ist für den Hund einfacher oder bringt ihm mehr Nutzen. Aber ich habe noch einen persönlichen Aspekt, der ist, ich sage dem sozialpolitisch. Wenn ein Hund einen anderen anknurrt, weil er ihm etwas mitteilen will, dann bleckt er die Zähne, er fletscht. Was passiert, wenn er keine Zähne mehr hat? Dann schauen mich die Leute oft ungläubig an, weil sie nicht verstehen, was ich will. Gehen wir zu Donald Trump. Er zeigt ja immer seine schönen Zahnkronen und lacht auf jedem Werbeplakat. Stellen Sie sich mal vor, er hat dort oben zwei Zähne fehlend. Dann nimmt ihn niemand mehr ernst, wird er nicht Präsident. So einfach ist es. Und darum finde ich es wichtig, die wichtigen Zähne, die Eckzähne, wenn immer möglich, belasten, weil sie stabilisieren und weil sie irgendwie, es gibt auch ein anderes Selbstbewusstsein fürs Tier, bin ich ganz sicher.
Also ist der Stress dann groß, denkst du, für ein Tier, wenn man dem Zähne extrahiert? Also wenn ich mir vorstelle, ich habe meine Weisheitszähne rausoperieren lassen, da war ich 2-3 Tage ziemlich matt. Wenn ich Hunde, meine eigenen, anschaue und mal einen Zahn gezogen werden muss, die sind so nach einem halben Tag fit oder täuscht das?
Ja, das ist so. Die sind wirklich sehr schnell fit. Wobei man muss schon bedenken, der Stoffwechsel im Alter wird immer ein bisschen langsamer. Je älter der Hund ist, desto länger dauert es, bis die alle Narkotika verdaut sind. Aber das spielt ja auch keine Rolle. Was wir einfach immer wieder hören, wieder und wieder: Ich habe geglaubt, mein Hund ist alt geworden, aber das stimmt nicht. Jetzt spielt er wieder mit dem Ball, seit wir diese Zähne, die Eiterzähne gezogen haben. Der Hund hat Schmerzen, hat Kopfweh, zieht sich zurück und man meint, das ist das Alter. Er bereitet sich vor, in die nächste Ebene zu gehen. Dabei ist es nur Schmerz.
Lass uns doch nun vertieft über deine Erfahrungen als Tierzahnarzt sprechen. Mit welchen Gesundheitsproblemen bist du hier in deiner eigenen Praxis am meisten konfrontiert?
Ja, also wir haben in erster Linie Parodontitis-Probleme, dann haben wir abgebrochene Zähne, Zahnfrakturen und dann auch noch Fehlstellungen, die wir dann beim Junghund.
Bei den Fehlstellungen vielleicht gleich dort eingehakt, ist das rassetypisch? Also sind Fehlstellungen bei Brachiozephalen, wie man die so schön nennt, also diesen kurznasigen Rassen, French Bulldog etc., sind die eher dazu prädestiniert, eine Fehlstellung zu haben als die mittel- und langnasigen Tiere?
Eine korrekte Stellung, Definition offiziell, ist, wenn die Kieferlängen aufeinander stimmen und die Zähne korrekt ineinander greifen. Beim Hund ist es so, dass die Zähne ineinander greifen wie bei uns die Finger, wenn wir die Finger spreizen und beide Hände zusammengeben. Das ist natürlich bei den Brachycephalen schon von Geburt an nicht gegeben, darum haben die immer eine Fehlstellung. Das wird so gezüchtet.
Heißt das auch, dass du sehr viel mehr Brachycephale zur Kieferkorrektur hier begrüßen musst oder darfst?
Nein, Kieferkorrekturen machen wir nicht, weil das geht nicht. Das ist sehr schwierig, ist sogar beim Menschen sehr, sehr schwierig und wird auch nicht so häufig erfolgreich gemacht. Wir machen keine Kieferkorrekturen. Was man machen kann, ist Zahnstellungskorrekturen mit Spange oder so etwas. Da muss man dann schauen, was man gute Lösungen findet. Einfach kurz gesagt, wenn ja eine Fehlstellung da ist, ist es ja nur dann ein Problem, wenn es dem Hund Schmerzen bereitet. Das heißt, ein Zahn sticht irgendwo rein, ins Zahnfleisch oder in den Gaumen. Und dann gibt es entweder die Extraktion, dass man den Zahn rausnimmt, oder man kann den Zahn korrigieren, bewegen, oder man kürzt den spitzen Zahn, dass er oben nicht mehr einsticht, und dann ist der Hund happy.
Du hast Zahnspange erwähnt. Ich denke da an Gummi und wie wir Kinder auch gelitten haben. In der Nacht mussten wir uns irgend so etwas in den Mund klemmen. Eine Zahnspange bei Tieren, also wie soll das funktionieren?
Das funktioniert genau gleich wie beim Menschen. Ich habe das früher viel gemacht, aber ich bin von dem abgekommen. Prinzipiell muss man sagen, man kann jeden Zahn bewegen und man kann jeden Zahn in eine Position bringen, die man will. Manchmal, wenn der Platz nicht reicht, muss man halt einen anderen Zahn opfern. Es geht alles. Aber was bedeutet das für den Welpen? Wann müssen wir das machen? Nach dem Zahnwechsel, halbjähriger Hund. Wenn ich eine Spange reinmache, damit der Zahn nicht mehr in den Gaumen sticht, bei einer Fehlstellung zum Beispiel, oder nicht ganz schön sitzt für eine Ausstellung, dann kann ich das machen. Es braucht 3-4 Narkosen, es braucht 3-4 Monate, bis das durch ist. Und jetzt kommt der springende Punkt. In dieser Zeit hat der Hund keine Jugend mehr. In dem Moment, wo ich eine teure Spange drin habe, wird nicht mehr gespielt mit anderen Hunden, wird nicht mehr gespielt mit Stecken. Es gibt sogar Tierärzte in Deutschland, die zwingen die Leute dazu, dass der Hund immer einen Kragen trägt. Und da muss man sich schon genau überlegen, will ich so einen Aufwand betreiben, der dem Hund im Endeffekt nicht so wahnsinnig viel bringt, aber seine Jugend stillt? Oder will ich einen Welpen haben, der mit mir aufwächst, mit den Kindern spielt, glücklich ist und ich kürze den Zahn einfach etwas?
noch zwei, drei Worte, wo bewegt sich die Tierzahnmedizin hin? Eben, du erzählst jetzt hier schon Sachen, ich fühle mich noch nicht so alt, aber ich habe das im normalen Praxisalltag natürlich auch nicht gesehen. Also werden heute auch Stiftzähne implantiert? Gibt es Zahnersatz? Ich sage jetzt mal die dritten für den Hund. Und wird das auch in der Schweiz, kommt das zur Anwendung? Und wenn ja, wann?
Also ich rede jetzt von mir, aber ich bin nicht allein. Es gibt eine große Community, die gleich denkt wie ich. Wir machen funktionelle Zahnmedizin, keine Shishi-Zahnmedizin. Mein Ziel ist, dass der Hund ein Gebiss hat, das er gebrauchen kann und das ihm nicht wehtut. Eine Zahnkorrektur nur wegen der Schönheit, das mache ich schon von vornherein nicht. Wenn jetzt ein Zahn schlecht ist und man möchte den ersetzen, es gibt übrigens zwei Firmen in Amerika, die leben von dem, dann braucht es einige Narkosen, man muss einen Stift einpflanzen. Es ist gar nicht so einfach, weil die Zähne sind isoliert, die stehen einzeln beim Hund. Bei uns sind ein Zahn neben dem anderen und wenn ich einen Stiftzahn habe, ist der geschützt durch den linken und rechten. Das ist beim Hund nicht so, die stehen wie zwei Finger in die Höhe. Das macht die Verankerung schwierig und aufwendig und braucht jedes Mal eine Narkose, wenn man etwas macht. Und deshalb lehne ich das aus ethischen Gründen ab. Es gibt Leute, die das machen, aber es gibt eine noch größere Community bei uns Zahnärzten, Tierzahnärzten, die das nicht macht.
Was unterscheiden deine diagnostischen Mittel als Tierzahnarzt von einer, ich sage jetzt, herkömmlichen, durchschnittlichen Kleintierpraxis? Also ist euer Röntgen besser? Habt ihr weitere diagnostische Möglichkeiten, die in solch einem Fall dann zum Zuge kommen?
Wir sprechen da nicht von Röntgen, wir sprechen von Dentalröntgen. Das ist ein Riesenunterschied. Die Auflösung beim Dentalröntgen ist viel höher und man bekommt viel, viel bessere Bilder. Und ich kann nicht einen Zahn einzeln röntgen mit einer großen Röntgenanlage, sondern dann brauche ich wirklich ein Spezialgerät. Und wenn man gute Resultate erzielen will, da braucht es zwei Dinge. Wirklich gute Ausrüstung, aber es ist so wie bei allem, auch beim Autofahren, ein Ferrari sagt noch nicht, dass ich ihn auch fahren kann. Man muss dann auch lernen, damit umzugehen und die Röntgenbilder dann auch richtig zu interpretieren.
Wir kommen langsam zum Ende unseres sehr interessanten Gespräches. Vielleicht so zum Abschluss. Was war dein skurrilster Fall, den du hier als Tierzahnarzt schon mal erlebt hast?
Früher ich bin ja eigentlich zu den Zähnen gekommen, weil meine Frau die Nagelstation, eine Auffangstation für Nagetiere hat. Und da hatten wir ein Meerschweinchen, das hatte einen Eiterzahn, einen veränderten Nagezahn im Oberkiefer. Und der hat sich dann gekörlt, also der ist rund gewachsen, nicht Richtung Unterkiefer, sondern dann wieder hoch durch den Gaumen und zur Nase rausgekommen. Das war wirklich wild. Aber in der letzten Zeit habe ich letzte Woche einen 12-wöchigen Hund gehabt, dem ist einfach ein zusätzlicher Zahn aus dem Oberkiefer gewachsen. Ein 12-wöchiger Hund, muss ich auch anmerken, hat Milchzähne, ganz kleine, spitzige Zähne. Da ist ein großer Zahn rausgewachsen, der von außen ausgesehen hat wie ein bleibender Zahn nach dem Zahnwechsel. Wir wissen heute noch nicht, woher der kam.
Göpf, ganz herzlichen Dank für das sehr interessante Gespräch. Ich nehme eine ganz wichtige Take-Home-Message oder zwei nach Hause für mich selber. Ich muss mich virtuell auch an den Ohren ziehen, also Zähne putzen viel intensiver und schauen, dass man wirklich nicht verpasst, dass ein Tier still vor sich hin leidet. Ganz herzlichen Dank, Göpf, und guten Biss in Zukunft, oder wie sagt man unter Zahntierärzten?
Gib keinen Spruch, aber danke für die Einladung.
Dieser Podcast wird finanziell unterstützt von UvaMed, Ihr kompetenter und zuverlässiger Partner im Bereich der Tiergesundheit. Weitere Informationen finden Sie auf www.uvamed.ch.